Heute im Podcast René Reinsberg, Serienunternehmer, erfolgreicher Investor und heute Gründer von C-Labs, der Firma hinter dem Stable-Token Celo oder dem weltgrößten Wettbewerber von Facebooks Kryptowährung Libra.
Celo ist so die offene Alternative zu Libra und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut, ja, weil wir haben einfach am Ende des Tages einen Ansatz, der inklusiver ist, der wirklich sagt, okay, wir glauben, dass wenn man offen ist und wenn man allen, sage ich mal, die Chance gibt, daran teilzunehmen, dieses System zu bauen, wird es erfolgreicher als mehr so ein Closed System.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
René ist sicher wieder einer in der Kategorie oder der Liste Superlativ hier im OMR Silicon Valley Update. Aber wer nach dem WHU-Studium und dem MIT-MBA sein erstes Startup für dem Sagen nach 70 Millionen Dollar an GoDaddy verkauft und dann erfolgreich in Firmen wie Gimlet oder Casey Neistats Beam investiert und in seinem neuen Startup mehr als 40 Millionen Dollar von Twitters Jack Dorsey, LinkedIns Reid Hoffman oder Andreessen Horowitz eingesammelt hat, der gehört einfach auf diese Liste. Ich selber wollte unbedingt mal im Detail verstehen, wie so ein Stable-Token, also wie Celo, funktioniert und wie sie damit das Finanzsystem, vor allem in der dritten Welt, grundlegend überdenken wollen. Und deshalb geht es in dieser Folge wirklich in die Kryptotiefe. René ist dabei so unfassbar entspannt und auf dem Boden geblieben, obwohl er glaubt, dass er noch mindestens 30 bis 40 Jahren weiterhin an Celo arbeiten wird. Ich habe wirklich versucht, alles herauszubekommen. Die eine oder andere Frage ist vielleicht nicht beantwortet worden, aber kommentiert doch einfach auf LinkedIn oder schreibt mir eine Nachricht und ich versuche noch weitere Details herauszufinden. Ich selber habe bis hierhin schon mal super viel gelernt. Ich hoffe, ihr könnt auch was mitnehmen, aber genug der Vorworte. Ab geht's direkt in den Podcast. Moin René.
Hallo, wie geht's dir?
Grüß dich, gut, danke schön. Auch wenn die Luft heute draußen ein bisschen schlechter ist, in der Garage hält es sich aus und ich freue mich total, mit dir zu sprechen. Sag mal, wenn man dich googelt, dann kommen so Namen, Casey Neistat, Reid Hoffman, Jack Dorsey, die haben alle bei dir investiert. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich erstmal wissen, warum du eigentlich hättest Schuhverkäufer werden sollen. Das musst du mir nochmal genau erklären.
Ja. Nee, gute Frage. Ja, ich bin in Cottbus aufgewachsen und meine Großeltern und Großeltern, also in der Familie hatten wir ein Schuhgeschäft schon seit 1869 und als die Wende kam, sind dann meine Eltern auch dort eingestiegen, waren eigentlich Ingenieure bei Training und haben dann gesagt, okay, das ist das Familienunternehmen und haben das quasi dann weitergeführt und übernommen und das war eigentlich spannend für mich, weil als ich dann in der Schule war und gelernt habe, aha, Marktwirtschaft, so klappt das, Nachfrage und wie man das alles, also Marketing und solche Wörter waren eigentlich komplett fremd vorher, haben wir oft abends zusammengesessen nach dem Abendessen und haben uns da meine Schulbücher angeguckt und das zusammen gelernt. Und war da natürlich auch viel im Laden ausgeholfen, hat dann sogar am Ende des Tages Software geschrieben, damit die das in den Laden effizienter leiten können. Und das war eigentlich so mein erster Schritt als Unternehmer. Also ich bin da auch durch Zufall reingestolpert. Nicht so Silicon Valley-mäßig mit Venture Capital, sondern ganz solide, selbst die Software geschrieben, den Support gemacht und die Buchführung und hin und wieder hat mein Bruder mal ausgeholfen, weil er musste.
Habt ihr auch dann damals schon so online verkauft, also relativ früh dann, oder war das eher so, dass einfach das eigentliche Business effizienter läuft vor Ort?
Genau, nur als das Business, also ganz normal so Point of Sale, also eigentlich, wenn du es dir auf heute überlegst, das war eigentlich so Square, damals für den Windows Desktop gebaut, ja, so um die 2000 rum. Ist ganz witzig, weil dann später, als ich in der WU war, ein paar Jungs nach mir im Jahrgang haben dann Zalando gegründet und da haue ich mir heute bis heute noch in den Kopf und sage mir, Mensch, ich als aus der Schuhverkäuferfamilie hätte das doch eigentlich sehen müssen, aber ich war damals vielleicht gerade deshalb enorm skeptisch, dass jemand Schuhe im Internet kaufen würde, was natürlich heute gang und gäbe ist. Und habe das komplett verpasst.
Ja, das ist witzig, das wäre genau meine nächste Frage gewesen, wieso du dann nicht bei Zalando mitgemacht hast. Ja. Also du sprichst schon an, du hast dann an der WAU studiert und das ist ja schon auch so ein Schritt, also erstmal die Uni zu finden, also aus Unternehmerfamilie wahrscheinlich war das vielleicht dann so ein bisschen naheliegend und dann bist du ja irgendwie ans MIT gekommen, ne? Also war das dann direkt der Schritt oder ist dann noch irgendwas dazwischen passiert?
Genau, also ich war in der WAU, eigentlich wollte ich zur WAU. Ich hatte also eigentlich so in der Schule viel Physik, Informatik und also das waren eigentlich so die Sachen, die mir eigentlich Spaß gemacht haben und viele meiner Freunde haben am Ende des Tages das auch studiert, aber dadurch, dass ich halt diese Software für meine Eltern gebaut hatte und dann durch auch so ein bisschen so einen Zufall dann eine Firma daraus gegründet habe, um die Software noch mehr zu vermarkten, habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt so eine Firma habe, muss ich auch wissen, wie man die groß macht, wie man die leitet und habe dann mal Unternehmensführung gegoogelt und stellt sich heraus, WAU hat sehr gutes SEO zu dem Thema. als ich mir das so durchlas, hier verschiedene Fremdsprachen und im Ausland studieren, klang das alles super und bin eigentlich auf die Art und Weise, habe ich dann entschieden, quasi Management Betriebswirtschaft zu studieren und habe dadurch eigentlich erst so ein bisschen auch dann gelernt, was es eigentlich alles in der Welt gibt. Ja, habe dann bei McKinsey ein Praktikum gemacht, bei Morgan Stanley und das waren ja Sachen, die ich davor überhaupt eigentlich gar nicht kannte. Ja, eine Bank für mich, wo du hingehst und sagst, hier ist meine
Sparkasse, ne?
Genau, Volks- und Raiffeisenbank und ich weiß noch, die erste Investmentbank, die auf dem Campus kam, um Unternehmenspräsentationen zu machen, habe ich mich so eine Studentin neben mir gefragt, was ist denn das eigentlich, Investmentbank? Ja, also das war eine starke Lernkurve, aber bin dann nach der WAU, habe bei Morgan Stanley in London angefangen, habe dort ein paar Jahre gearbeitet im Derivatebereich und das war eigentlich eine spannende Sache, weil das auch so ein bisschen wie da eigentlich Unternehmertum war. Ja, wir saßen auf so einem relativ kleinen Desk und haben Derivate strukturiert und haben dann intern mit den verschiedenen Trading Desks quasi verhandelt, um so eine Struktur zusammenzubauen und zu preisen und am Ende des Tages von einem Bundesland oder von einem deutschen Unternehmen die Struktur zu verkaufen und dann vielleicht auch im Wettbewerb mit anderen Banken wie Goldman oder so, ja, die dann das Ähnliches machen und da fühlte man sich gar nicht so jetzt in so einer sehr großen Bank, sondern fühlte man sich wirklich wie in so einem kleinen Unternehmen, was da halt Produkte baut und die verkauft. Ne? Und auch eine viele gute technische Komponente, diese Strukturen zu programmieren. Also da fühlte ich mich eigentlich voll wohl. Und wie bin ich zum MIT gekommen? Bin dann, meine Kollegen haben das damals als ein Jahr Pause bezeichnet, die Bank verlassen, um nach Lateinamerika zu gehen, dort in Venezuela, in Guatemala und Costa Rica gelebt und auch dort lokal ein bisschen gearbeitet, die Sprache gelernt und wollte eigentlich zurück nach London, aber das war genau dann das Jahr, wo die Finanzwelt zusammenbrach. Ich weiß noch, die Headline von Lehman Brothers war wenige Wochen, nachdem ich dort angekommen war und obwohl, das kam für viele selbst, die direkt in der Branche waren, natürlich unvorhergesehen. Und das hat mich eigentlich dazu bewegt, so ein bisschen zu überlegen, okay, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen, wenn es Banken nicht mehr gibt, ja, was dann? Und hat aber dadurch einfach auch in mir selbst eine tieferen Diskussion mit mir selbst geführt, was sind die Sachen, die mir eigentlich Spaß machen, was will ich längerfristig machen und habe, während ich in Lateinamerika war, also in Venezuela mit der Weltbank gearbeitet und in Guatemala mit Technosurf, das ist so ein Non-Profit Unternehmen, das lokalen Unternehmern hilft und habe eigentlich gemerkt, dass mich so dieses, was man heutzutage so als Social Entrepreneurship beschreibt, eigentlich sehr faszinierend. Also Unternehmen zu bauen, die aber die Gesellschaft voranbringen. Ja, Dann war das nicht unbedingt so eine heute auf morgen Entscheidung, aber habe mir gedacht, okay, wie komme ich auf diesen Pfad? Ja, so. Und MIT war eigentlich von Anfang an eigentlich so, so ein bisschen der Ort, wo ich dachte, dass das möglich ist, so diesen Wandel zu schaffen. Ja, und ich war damals während der Schulzeit für ein Jahr in Montreal so als Schüleraustausch und habe während der Zeit auch mal den MIT-Campus Besuch gehabt und war da fasziniert einfach irgendwie von der Energie, von dem auch ein bisschen so Chaos auf dem Campus. Und ja, das ist einfach als Bezugspunkt, war das der wenigen Bezugspunkte, die ich hatte, aber das fühlte sich irgendwie richtig an und habe mich dann dort beworben. Und hatte ich auch nicht erwartet, dass ich angenommen werde, aber das waren prima 2 Jahre, wo ich eigentlich das alles voll aufgesaugt habe und mich komplett darauf fokussiert habe, das nächste Team zu finden, was sind so Ideen, wo man jetzt auch eine Firma aufbauen könnte, die halt ja großen sozialen Nutzen bringen kann.
Und das war auch dann direkt deine Fokussierung. Also du hast gesagt, du machst den MBA mit dem Ziel, ich lerne andere Leute kennen, ich will mein Unternehmen starten. Also du wolltest auf jeden Fall, war für dich klar, okay, Bank, das habe ich jetzt erstmal abgeschlossen.
Genau, ja, also ich bin aber auch, also der Finanzbereich an sich fand ich weiterhin spannend. Also eines Witzige ist, eine der ersten Ideen, an denen ich dort gearbeitet habe, war auch so ein internationales Remittance, also Produkt, was basierend auf so Swaps, ja, also quasi die Finanzströme vereinfachen würde und man nicht jeden Transfer, sage ich mal, über einen Wire machen müsste, sondern einfach auf beiden Seiten des Korridors die Funds poolt und dadurch Effizienzen herstellt. Und gibt es mittlerweile natürlich viele Unternehmen, die das so machen, aber damals war das eine relativ neue Idee. Und in Anbetracht der Kosten, die auch selbst heute noch so diese Global Remittances haben, war das eine sehr spannende Sache auch von dem sozialen Impact. Hat dann aber auch, wir waren so eine kleine Gruppe und dann haben die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, am Ende des Tages haben die was anderes gemacht. Ich habe dann auch selbst an einer anderen Idee gearbeitet. Also das Coole am MIT war wirklich so dieses Umfeld, wo eigentlich schon fast zu viel Stimulation herrscht, weil man ständig auch neue Leute trifft und an neuen Ideen arbeitet. Und ich habe, glaube ich, während der 2 Jahre dort 4 oder 5 Ideen aktiv bearbeitet. Und die eine, die dann zu einer Gründung führte, war mit ein paar Kollegen, was dann Loku wurde, unsere Firma, die wir aus dem MIT heraus gegründet haben. Und die auch, ja, eigentlich so ist vom Grundprinzip her viele Sachen, viele Boxen, die ich jetzt so erzielen wollte, abgehakt hat. Ne? Also zum Beispiel, was selbst, so sage ich mal, als Schuhverkäufer natürlich am Ende des Tages irgendwie nervig ist, ist, dass dann ja Amazon und Walmart die Konkurrenz sind, mit der du halt nicht online unbedingt mithalten kannst oder selbst größere Ketten. Und die Idee, das für kleine Unternehmen, das Marketing im Internet einfacher zu machen, klingt vielleicht erstmal banal, aber war eigentlich eine große Idee, weil ich meine, das sehen wir heute auch in Deutschland, ne, dass immer mehr Ketten dort die Innenstädte übernehmen. Und das war natürlich in Amerika, war das schon viel weiter vorangeschritten. Und die Idee zu sagen, okay, wir bauen hier was quasi mit einem Knopfdruck kann ein lokales Unternehmen überall im Internet, auf Google, auf Yelp, auf Facebook und wo weiter noch, Foursquare, seine Daten automatisch aktualisieren. Wenn es ein Restaurant ist, die Speisekarten, wenn es ein Salon ist, die Preisliste, hat das natürlich enorm Wert. Und das war so ein bisschen eins der Grundkonzepte hinter Loku.
Ja. Und wie hat das angefangen mit der Gründung? Also du hast ja ein paar Leute kennengelernt. Ist das dann auch so ein bisschen, ich habe ja einige meiner Gäste im Podcast gehabt, die dann in Stanford studiert haben und dann gab es irgendwie den Professor, zu dem ist man gegangen und der war schon Milliardär und hat dann die erste Million Seed Funding gegeben. Ist das am MIT ähnlich? Kann man sich das so vorstellen? Oder?
Passiert, glaube ich, auch in unserem Fall, war es leider nicht so einfach. Also war schon, das war eine heiße Phase. Ich Es war zum Ende dann der zwei Jahre, wo wir gesagt haben, okay, jetzt gründen wir. Und einer meiner Co-Gründer war auch im letzten Jahr seines PhD-Programms und hatte dann die schwere Entscheidung zu treffen, okay, höre ich jetzt auf, um das hier Vollzeit zu machen oder nicht? Und hat mich dann gefragt und ich habe gesagt, hey, ja, yeah, let's do this. Und der Druck war da schon groß. Und ich glaube, es hat uns auf jeden Fall geholfen, dass wir, klar, am MIT waren und einfach dieser Brand ist super stark und mit Investoren zählt natürlich viel, aber es war trotzdem schwer. Ich glaube, es gibt keinen Fundraise, der wirklich einfach ist. Also das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, manchmal liest man so auf TechCrunch oder weiß nicht, was Leute heutzutage so lesen, ja, liest man dann die Headlines und denkt, ach, Wahnsinn, schon wieder Unternehmen, was da was geraced hat, aber die Arbeit, die dahinter steckt, ist oft nicht so ersichtlich. Also für uns hat es ganz langsam angefangen. Wir hatten ein paar Angels in Boston, die wir dann über ein halbes Jahr immer Updates gegeben haben und dann, als wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, gesagt, okay, ja, hier, ja, ich bin dabei, wenn ihr es schafft, so eine Runde zusammenzustellen. Ne? Und dann haben wir auch reichlich Trips hier nach Silicon Valley logischerweise gemacht und versucht, hier Leute kennenzulernen.
Gab es zu dem Zeitpunkt schon so Firmen wie Yext und überall gab es ja, glaube ich, in Deutschland, gibt es ja immer noch in Deutschland, die was Ähnliches gemacht haben. Ne? Ist das alles so ungefähr gleichzeitig passiert oder gab es den einen oder anderen, der schon früher war?
Yext hatte noch ein anderes Businessmodell, als wir anfingen, hat aber dann genau ungefähr zur gleichen Zeit angefangen, so ein ähnliches Produkt für Ketten, also für die großen Filialisten zu bauen. Es gab nur eine Firma in New York, die Single Plattform, die auch so ein ähnliches Konzept hatte. Wir hatten von der Technologie her ein bisschen ein anderes Modell eigentlich, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen das für die Kleinunternehmen so einfach wie möglich machen und quasi schon das Internet, das der Kleinunternehmen indexieren und die Daten schon in unsere Plattform reinnehmen, sodass wir nur sagen müssen, ah ja, das bin ja ich, okay, ja, hier ist vielleicht ein kleiner Fehler, mache ich mal nochmal ein Edit, aber dann ist das schon fertig, anstatt jetzt zu sagen, hey, gib mal deine ganze Preisliste ein oder gib mir nochmal deine Informationen ein. Und das war so ein bisschen auch für uns, glaube ich, wo viele, die das Produkt dann zum ersten Mal probiert haben, wow, ja, das ist echt super einfach. Ich kann das hier von einem Telefon aus machen und bumm, fast in Realzeit tauchen dann auch die Änderungen auf OpenTable oder auf Yelp oder so auf.
Ja, dann macht ja auch total der Sinn, also ihr habt das Unternehmen ja dann verkauft ein paar Jahre später, ne, an GoDaddy, dann macht dieser Verkauf an GoDaddy ja für mich jetzt auch noch mal umso mehr Sinn, weil ja GoDaddy wahrscheinlich genau die gleiche Audience hatte, also dass deren Kunden sind ja auch die kleinen mittelständischen Friseure, Restaurants, Blumenverkäufer und so weiter, ne?
Genau, ja, GoDaddy kam zu einer richtigen Zeit für uns. Also wir waren, die waren schon ein Partner für uns, also die auch das Produkt weiter, also an ihre Kunden verkaufen wollten. Und für uns war das dann gerade zu der Zeit, wo wir auch überlegt haben, dann die nächste Finanzierungsrunde zu machen. Und das hätte für uns bedeutet, auch stärker jetzt ein Sales-Team auszubauen. Und zu dem Zeitpunkt waren wir immer noch ein relativ kleines Team, hauptsächlich Engineering Product. Und das war dann einfach so ein bisschen eigentlich also der beste Weg für uns, weil GoDaddy hatte zu dem Zeitpunkt ja 3.000, 4.000 Leute im Sales-Team, was die Kunden wirklich lieben. Ja, das ist auch, wir haben noch viel Zeit dort verbracht und das auch live miterlebt von der anderen Seite. Und zu dem Zeitpunkt wurde GoDaddy gerade in so einem großen Umwälzungsprozess und eigentlich so ein Fokus von ursprünglich war es ja alles hauptsächlich Domains und Domain-Names zu wirklich einem so Full-Service-Provider für Kleinunternehmen. Und das war eigentlich für uns eine super Gelegenheit, auch persönlich, weil der CEO gesagt hat, pass mal auf, kommt rein, wir relaunchen Loku und ihr könnt bei uns nur eine Reihe anderer Produkte bauen, weil wir wirklich unseren Kunden ein komplettes, ja, Sortiment von diesen Services anbieten wollen. Und das ist dann auch passiert, ja, wenn man Loku, also auf der GoDaddy-Plattform neu gelauncht, sogar mit einem Super Bowl-App, was ganz lustig war, und haben dann noch andere Produkte, so ein SEO-Produkt gemacht und war eigentlich eine spannende Zeit. Auch dann GoDaddy ist dann 2015 an die Börse gegangen und das alles mitzuerleben war sehr spannend. Aber es war für uns eigentlich ja, also oft hört man ja so M&A und Akquisitionen laufen dann nicht so gut oder das Team hat dann keine gute Zeit danach. Aber für uns war das echt eine super, auch für das Team eine super Erfahrung.
Ja, ich glaube, also Deals wurden ja nicht disclosed, aber ich habe irgendwo 70 Millionen gehört für den Exit. Ich weiß nicht, ob du das kommentieren kannst oder willst, aber auf jeden Fall so oder so wahrscheinlich sehr erfolgreich, die ganze Geschichte am Anfang.
War ein gutes Outcome, ja.
Ja, das glaube ich. Und hast du dann, also wenn man auf dich googelt, dann findet man eben viele Investments in relativ viele spannende Firmen auch, also gerade so aus dem Podcasting-Bereich ist vielleicht Gimlet da ja zu nennen, wo du mit dabei warst früh oder hier unser OMR-Freund auch Casey Neistat, der war ja bei uns mal auf der Bühne mit Beam oder BeMe. Ich weiß immer bis heute gar nicht ganz genau, wie man das eigentlich ausspricht. Aber wie bist du da reingekommen, dass du gesagt hast, ich werde jetzt auch so Angel? Ist das dann so ein bisschen übers Netzwerk einfach entstanden, weil du halt das erste Mal Cash hattest? Oder wie ist das zustande gekommen?
Ja, eigentlich war es eher so, dass, also MIT hat ein sehr starkes Netzwerk und nachdem auch eigentlich während schon Loku, also die Loku-Reise angefangen hatte, habe ich immer wieder Intros bekommen, hier trifft er mal so und so, der macht auch ein Unternehmen und vielleicht kannst du dir ein bisschen helfen. Und du hast Gimlet genannt als ein Beispiel. Matt, der Co-Gründer von Gimlet, war auch im MIT. Wir kannten uns von dort und hat dann gesagt, hey, ich will hier so eine Firma starten, um besseres Radio zu machen, ja. Und ich so, hey, ja, ich bin großer Freund von Radio, mit Radio aufgewachsen und hört sich super an und habe es gar nicht mal so als jetzt auch als finanzielles Investment betrachtet, sondern wirklich eher als so ein bisschen paying it forward, ne? Also den jemanden, den man als Person schätzt und wo man sieht, okay, der ist wirklich hat einen starken Willen, ein gutes Produkt zu bauen und dabei zu unterstützen. Und ich glaube, Casey ist eigentlich ein ähnliches Beispiel. Ich war durch Zufall zurück am MIT Campus, um dort in der Media Lab, was glaube ich, einen Talk zu geben. Und Casey war zufällig den Tag am Media Lab auch und wir haben uns da getroffen und der hat mir gezeigt, was er bauen wollte. Es war so ein Video, also so der erste Prototyp von Beam, so also ein videosoziales Netzwerk. Und es war einfach zu dem Zeitpunkt klar, Casey hatte schon ein Following und wusste natürlich, wie man gute Videos macht. Aber was eigentlich viel stärker war einfach, man hat es gesehen, der Wille, was richtig Gutes zu bauen und wirklich was zu bauen, was Leute begeistern würde. Und da war es einfach auch wieder in dem Fall auch klar, hey, ja, was auch immer die Reise bringt, da will ich dabei sein. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen dann auch wie so ein roter Faden, weil ja, ich habe da Unternehmen zum Teil, die machen Storage mit DNA oder fliegende Autos. Also nicht jetzt, ich habe keinen so einen traditionellen VC, der sagt, hier, wir haben so 3-4 Kategorien, die uns begeistern, sondern für mich war es eher so, okay, es sind Leute, die wirklich eine starke Begeisterung haben für ein Problem, das sie selbst, wo sie selbst ja einen Bezug zu haben oder eine gute Lösung für haben und dann halt genau vieles über das Netzwerk, persönliches Netzwerk oder dann Freunde und eigentlich eine Sache, die persönlich eigentlich hauptsächlich ich mache, um andere Entrepreneure zu unterstützen, aber die jetzt natürlich auch finanziell dann ganz, ganz gut gelaufen ist.
Und das machst du auch nach wie vor dann immer so ab und an? Also ist das so, ist jetzt nicht, dass du sagst, ich möchte jetzt mindestens 3 Investments pro Jahr machen oder so, sondern das ist einfach, wenn halt was Gutes kommt, dann machst du mit und wenn nicht, dann nicht.
Ja, habe ich eigentlich gemacht, aber habe jetzt eigentlich, seitdem wir dann Cello gegründet haben, erstmal eine Pause eingelegt, weil das einfach ansonsten zu selbst, also selbst wenn man jetzt sagt, okay, man investiert nur in Sachen, wo man die Leute schon kennt oder so, selbst dann ist immer noch, man muss ja natürlich dann ein Meeting aufsetzen, mal das den Pitch hören und ich habe einfach in meiner Woche da momentan null Zeit, also dass ich da die letzten paar Jahre deutlich weniger aktiv gewesen bin gut, vielleicht gibt es irgendwann nochmal wieder eine Zeit, wo das ein bisschen einfacher ist, aber das ist, glaube ich, man selbst da als Unternehmer was aufbaut, ist da einfach wenig, ist da einfach leider wenig Zeit.
Ja, ja, ist eine so wunderbare Brücke hin zu Celo. Vielleicht ganz kurz noch, du warst ja dann, also ihr seid dann bei GoDaddy raus, habt erstmal bei, ich glaube bei General Capital, General Catalyst, also einem großen VC hier ja auch, erstmal so eine Entrepreneur in Residence Programm gemacht, um praktisch neue Ideen zu finden, ne? Und dann war eben der Krypto-Bereich für dich ja wahrscheinlich auch deshalb spannend, weil ja sowieso dieser ganze Finanz, Social Finanz so ein bisschen in deinem Background vielleicht auch war, ne? Das ist ja auch sehr passend, dann sich auf das Thema zu stürzen. Vielleicht erzählst du mal einfach so, was eigentlich genau Celo ist und was ihr da vorhabt, und dann steigen wir da ein bisschen ein.
Total, ja. Und was ich jetzt bei Loco nicht erwähnt hatte, war, dass es kam eigentlich so ein bisschen aus dem Lab von Sir Tim Berners-Lee am MIT. Und ursprünglich war das so auch auf Semantic Web Technologies basiert. Und witzigerweise gibt es da eigentlich ja, ein paar interessante Parallelen auch zu der Blockchain-Welt. Und die Sache mit, genau, also nach GoDaddy haben Marek, der bei Loco auch der CTO war, und ich gesagt, hey, das hat so gut geklappt, lass uns dann aber was Neues machen. Und Sepp, unser dritter Gründer, war auch früh bei Loco als Advisor mit dabei, sondern als Mitglied des Boards. Und als wir, sage ich mal, überlegt haben, was man als nächstes machen könnte, gab es natürlich erstmal eine Reihe von interessanten Ideen. Aber was jetzt auch so speziell im Blockchain-Bereich wirklich spannend war, war, es war so ein bisschen, wenn man so die Augen so halb zumacht, konnte man so ein bisschen in die Zukunft gucken und sehen, aha, das ist ein komplett neues Ökosystem, das ist eine komplett neue Infrastruktur. Und Geld, ja, was eigentlich sich seit dem 16. Jahrhundert nicht wirklich geändert hat, ja, seitdem die Bank of England oder Schweden da angefangen hat, Banknoten zu drucken, hat vielleicht in der Zukunft, wird vielleicht nochmal durch eine Transformation gehen, wo plötzlich wir ganz andere Währungen sehen werden, ob es lokale Währungen, funktionale Währungen sind oder auch logischerweise alles im digitalen Bereich, hat man einfach viel mehr Möglichkeit, auch die Monetary Policy zu gestalten. Und das war eine Sache, die uns sehr fasziniert hat, weil ich glaube, egal welches Unternehmen wir uns vorher angeschaut haben oder was wir gemacht haben, so Payments und dann Geld, also breiter, ja, ist immer was, was man eigentlich so als was man einfach so hinnimmt, ja, ist einfach, das muss man einfach jetzt irgendwie integrieren, Payments, ja, irgendwie muss man ja bezahlt werden, aber sich selbst darüber Gedanken zu machen, wie man Geld selbst effizienter macht, in Bezug auf globale Payments, aber auch in Bezug auf die Communities, das ist eigentlich eine Sache. Und du siehst hier, ich stocke hier, weil ich den Pitch selbst in Deutschland eigentlich immer auf Englisch mache, und
zwing dich da jetzt einmal durch.
bis heute einfacher ist, über die Champions League auf Deutsch zu reden, als über so diese technischen Sachen. Aber genau, der Punkt einfach ist, dass wir gesagt haben, okay, Bitcoin, sehr interessant, ja, wir haben plötzlich ein System, ja, was eigentlich, wenn man auch selbst jetzt mal zu Tim Berners-Lee da zurückgeht, ja, das Internet ist schön, aber was einer der größten Regrets ist, dass es keinen integrierten Zahlungslayer gibt, ne? Und Bitcoin hat viele von den Charakteristiken, die das möglich machen, mit ein paar Sachen, wo wir dann auch gesagt haben, okay, die könnte man verbessern. Einerseits ist es immer noch schwierig zu benutzen, ja, und die Long Settlement Times und so machen es jetzt nicht gerade eine ideale Sache, um jetzt mal dir zum Beispiel ein Payment zu schicken. Und dann ist es halt nicht stabil. Ne? Also jeder, der jetzt Bitcoin mal gehalten hat, weiß, dass es mal da auch innerhalb weniger Stunden stark hoch und runter gehen kann. Und wir haben uns gesagt, ja, die Architektur aber ist elegant, und wenn man das dann auch noch mit der Programmierbarkeit, die dann in Ethereum hat, noch den erweitert, öffnet das komplett neue Möglichkeiten, Geld neu zu definieren. Und jetzt ohne da groß zu denken und große Visionen aufzumalen, ja, man kann das dann runterbrechen und sagen, okay, es gibt ein paar ganz bestimmte Anwendungen, mit denen man da relativ schnell zeigen kann, dass diese Technologie viel besser ist. Ja. Und eine davon ist zum Beispiel Cash-Transfer-Programme für humanitäre Zwecke. Also stell dir vor, du hast Mercy Corps zum Beispiel, die sagen, okay, wir wollen hier in Kolumbien den Flüchtlingen aus Venezuela helfen und denen Geld geben, damit die sich dort Essen kaufen können und ihren Unterhalt finanzieren können. Dann ist das heutzutage immer noch ein Riesenproblem, weil ja, wie kriegt man das Geld zu denen? Wie macht man sicher, dass es da nicht dann zu ein Problem kommt mit der Auszahlung und dem Tracking, wo das Geld dann wirklich landet?
Da werden heute, nur damit ich das verstehe, da werden heute richtig palettenweise US-Dollar hin verschifft, ne? Also, und dann gehen ja wahrscheinlich öfter mal irgendwelche Paletten verloren, sozusagen.
Genau, in manchen, da hast du komplett recht. In manchen Fällen ist es wirklich, da wird dann richtig Cash, physikaler Cash, ja, verschickt oder in Umschlägen ausgeteilt. Manchmal ist es ein bisschen moderner, dass man auch sagt, hier ist eine Prepaid Card oder sowas, ja, aber im Großen und Ganzen sind das halt noch wirklich nicht gibt es keine guten Möglichkeiten, das gut digital zu machen. Und für uns mit Cello ist halt so die Idee zu sagen, okay, wir bauen eine neue Infrastruktur, die Geld einerseits direkt auf Mobiltelefonen zugänglich macht, aber andererseits das auch ohne einen Zwischenmann, ohne einen Zwischenhändler. Ja? Also das ist quasi, wenn ich dir jetzt 10 Cello Dollar auf dein Telefon schicke, du bist dann komplett in Kontrolle und diese Transaktion können wir machen, ohne über eine Bank das laufen zu lassen oder über einen Mittelmann, wie zum Beispiel eine Exchange, ja, was natürlich ansonsten auch eine einfache Möglichkeit wäre, aber da muss man natürlich immer wieder jemand anders vertrauen. Und das war so ein Use Case, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir es schaffen, ein System zu bauen, wo es möglich ist, so diese Adressen, an die man das Geld schickt, zum Beispiel mit einer Identität wie einer Telefonnummer oder einer E-Mail-Adresse zu verbinden, die Währung selbst stabil zu halten gegenüber einem Benchmark, wie zum Beispiel dem US-Dollar oder dem Euro, und das Ganze zugänglich macht, auf einem Netzwerk, was schnell ist, ja, so was, wo Settlement weniger als 5 Sekunden dauert in unserem Fall und wo die Kosten weniger als einen Cent sind, dann wäre das doch super. Das war so ein bisschen die ursprüngliche Idee und das ist eigentlich, was Cello heute ist. Ja, das Netzwerk ist jetzt seit ein paar Monaten live. Es ist auch jetzt nicht von uns kontrolliert, sondern von diesen Validators nennen die sich, ja, die quasi die Transaktionen dort verarbeiten. Und darüber hat man eine Infrastruktur, die offen ist, wo jeder auch mit dran teilnehmen kann und die quasi ein neues globales Währungssystem mit sich bringen kann. Natürlich fängt man mit Babyschritten an, ja, wie zum Beispiel so ein kleines Cash-Transfer-Programm oder jemand, der anfängt, das für Remittances oder für Loans zu verwenden. Und längerfristig aber natürlich durch die Netzwerkeffekte kann das in was wachsen, was natürlich dann viel weiter verbreitet ist und plötzlich nehme ich mein Gehalt, nimmst du dein Gehalt in Cello-Währungen und wir sparen in Cello-Währungen und so weiter.
Also was ich total verstehe, ist, wenn das halt erstmal läuft, ne? Also ich meine, ich bin jetzt vielleicht in irgendeinem Flüchtlingscamp und ich habe praktisch, jeder hat da mittlerweile auch ein Android-Device im Zweifel, die kriegen alle die App installiert, die bekommen jetzt da Dollar irgendwie drauf oder Cello-Dollar drauf geschickt und dann sind die ganzen Merchants, die in dem Flüchtlingscamp sind, vielleicht auch angeschlossen und dann kann man halt da über dieses System digital das alles machen, ohne dass ich einen Bankaccount brauche. Was ich nur nicht verstehe, ist jetzt, wie kommt das Geld da ursprünglich hin? Also muss die Währung, die Hilfsorganisation das jetzt von euch kaufen sozusagen? Oder wie kommt das, die Werte ins System? Also es ist ja so ein bisschen wie so eine Art, seid ihr wie so eine Weltbank eigentlich dann, die dahinter steht, die das einfach dann sozusagen druckt. Und das ist dann die Kreierung des Ganzen. Diesen Prozess verstehe ich noch nicht.
Total, ja. Genau, also wir, also die Firma auch, die ich jetzt leite, C-Labs, ist eigentlich nur eine Technologiefirma, die diese Infrastruktur baut. Ja, die Währungen selbst existieren auf diesem Netzwerk, aber zugänglich zu jedermann. Also ich habe jetzt genauso viel Zugriff zu den Währungen wie du, wenn du in dem Netzwerk teilnehmen würdest. Ja, und jetzt mal erstmal konkreter zu machen, man kann sich das so vorstellen, dass am Anfang, ja, gibt es keine Währung in dem System. Ja, es gibt halt irgendwie vielleicht 5 Cello-Dollars, ja. Und jetzt kommt jemand, der sagt, hey, ich will ein ich will so ein Programm, will das für ein Programm benutzen und damit Leuten Geld geben und fragt dann quasi in diesem System nach mehr Geld. Sagen wir mal, er fragt nach 5 Cello-Dollar, additional Cello-Dollar, ja, also 9 Cello-Dollar. Dann würde sich darauf natürlich der Kurs verändern, weil plötzlich gibt es eine stärkere Nachfrage danach. Und damit würde das Protokoll anfangen, also diese quasi digitale Zentralbank, wie wenn du es möchtest, kann man es ruhig so nennen, würde dann dieses Geld drucken und dafür im Gegenzug aber wieder auch, also wie eine traditionelle Zentralbank, Reserven aufbauen und die dagegen stellen, sodass man das neue Geld, was jetzt in Umlauf kommt, dann auch gedeckt ist durch eine Reserve. Und das ist alles natürlich dank der Blockchain, das ist alles transparent, weil jeder kann gucken, okay, wie viel Geld ist momentan in der Reserve, wie sind diese verschiedenen Währungen, die auf der Plattform existieren, gedeckt. Und dadurch entwickelt sich wirklich so ein marktgetriebenes System, wo umso mehr Nachfrage dafür entsteht, umso mehr Währung wird in Umlauf gebracht und umso größer ist die Reserve, die diese Währung deckt. Das ist alles transparent und das Gute auch jetzt für uns, wenn wir über jetzt so Adoption nachdenken, natürlich ist das System umso nützlicher, umso mehr Leute, Unternehmen die Währung akzeptieren. Und das ist, glaube ich, der Vorteil hier, weil alles ist Open Source, ja, also alles ist zugänglich. Du kannst jetzt, ob du in Nairobi bist oder in Buenos Aires oder in Manila, kannst du zu einer Börse gehen und kannst dort Cello-Dollars kaufen, kannst Anwendungen dafür bauen, die sich darauf beziehen und musst dir dabei auch nie Sorgen machen, dass zum Beispiel jetzt meine Firma C-Labs irgendwie in Luft sich auflöst, weil das System wird weiterlaufen, ja, weil die Leute, die daran teilnehmen, sind incentiviert, es weiterlaufen zu lassen. Ja. Also diese, das ist so ein, gibt es so ein paar von diesen Grundkonzepten, die dafür beitragen. Und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen noch irgendwie einfacher an, als es ist, weil am Ende des Tages natürlich passiert das nicht über Nacht, sondern ist natürlich ein langer Prozess, ja. Und wir haben so ein bisschen Glück natürlich, dass es jetzt schon Vorreiter gibt, wie zum Beispiel Ethereum, die über Jahre natürlich daran schon gearbeitet haben, solche Systeme robust zu machen und Infrastruktur dafür zu bauen, wovon wir jetzt auch profitieren. Aber ich glaube, was bei uns jetzt so auch das Neue ist, wirklich der Fokus auf mobil, auf Payments, und das wirklich mehr Leuten zugänglich zu machen. Weil wenn du heute schaust, du hast zwar 6 Milliarden Smartphone-Subscribers, aber immer noch weniger als 100 Millionen Leute, die überhaupt Krypto halten. Und ich glaube, da ist das Riesenpotenzial. Und aus dem Gesichtspunkt fangen wir eigentlich fast bei Null an, ja, wenn man das so will, als Industrie, nicht nur als Cello.
Ja, also ich verstehe jetzt auf jeden Fall, wie das sozusagen losgeht. Was ich noch nicht verstehe, also das ist ja alles die Stable-Seite sozusagen, ne, wo ich jetzt als Nutzer nicht jetzt das Gefühl habe, okay, morgen ist das nichts mehr wert, sondern das ist irgendwie an Dollar gekoppelt. Aber trotzdem gibt es ja auch jetzt im Moment Celo Gold und ich habe auch ein bisschen was davon gekauft und sehe jetzt, oh, es ist jetzt schon 400% oder 300% ist es schon nach oben gegangen. Was, also ist das dann die Gegenwährung, die das hält? Also ist das der Gegenwert? Weil dann gibt es ja jetzt so ein paar Spekulanten wie mich, die da jetzt irgendwie was mitmachen. Aber dann gibt es auf der anderen Seite jemanden im Flüchtlingscamp, der das dann damit bezahlt. Und also diese Relationship habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ja, super Frage. Also Cello, es hieß früher mal Cello Gold. Wir haben das ursprünglich in dem ursprünglichen White Paper Cello Gold genannt, weil wir dachten, so die Analogie als Reserve, weil Gold in der richtigen Reserve und so. Aber kurz nach Launch hat ein Community-Member einen Vorschlag eingebracht, auch alles in diesem digitalen Governance-System, dass man das umnennen sollte, einfach nur Cello. Und der Vorschlag wurde dann auch von der Community angenommen. Und war dann, also es ist auch ganz witzig zu sehen, wie jetzt selbst ich als Gründer da, ich bin auch dafür gewesen, von daher in dem Fall ganz toll, aber nicht alles jetzt unbedingt von unserer Firma getrieben, sondern von der Community, was ganz super ist. Genau, dieser Cello-Token, der jetzt auch seit kurzem bei Coinbase zum Beispiel gehandelt wird, ist sozusagen, hat verschiedene Zwecke. Einmal, wie du schon richtig gesagt hast, ist es ein Reserve-Asset. Ja, das ist erstmal, wenn jetzt sich die Nachfrage nach Cello-Dollar oder anderen Währungen auf der Plattform ausweitet, wird dieser Cello-Token in die Reserve gekauft und damit auf Basis der fixen Supply verknappt sich natürlich die Supply von Cello im offenen Markt und das hat Auswirkungen auf den Preis. Es ist aber auch weiterhin ein Token, der dann zum Beispiel benutzt wird für Governance. Also wenn jemand jetzt, wie einer dieser Members, der diesen Vorschlag gemacht hat, den Token umzunennen, so ein Proposal machen will und dann die Community auf dieses Proposal abstimmt, wird dafür der Cello-Token benutzt. Und er wird benutzt, um quasi diese Validators zu wählen, die diese Infrastruktur in gewisser Weise absichern. Und wenn du da schaust, hast du momentan, je nachdem, wie der Kurs jetzt von Cello steht und wie viel von dem Cello gelockt ist, um daran teilzunehmen, hast du momentan über 1 Milliarde an Wert, die dieses System absichert. Und das ist schon super, aber natürlich, das bedeutet, wenn jemand jetzt quasi dort mit der Integrität, oder wenn jemand versuchen würde, Geld zu stehlen, müsste er, um Transaktionen umzuschreiben, das System attackieren und bräuchte natürlich viel mehr als die Milliarde, um das zu tun. Und damit hast du, selbst wenn du jetzt ein System hast, was relativ neu ist, hast du eine viel größere Sicherheit, als wenn das ein zentrales System wäre.
Okay. Und was macht dann jetzt die C-Lab sozusagen, also die Firma dahinter? Was ist jetzt das Businessmodell? Also seid ihr einfach nur der Technologiedienstleister, also der Vermieter sozusagen, also der Vermieter des Gebäudes der Druckerei? Oder wie kann man sich das bildlich vorstellen, was dann noch das Ziel ist der Firma? Oder ich glaube, ihr seid ja auch eine Non-Profit sogar, ne?
Genau, pass auf, es klappt eigentlich so, und das ist alles so ein bisschen neu, auch weil es halt, ja, alles, die Technologie ist offen und jeder kann dazu beitragen. Also C-Labs ist eine von mittlerweile 100 Firmen, die so Teil dieser Alliance for Prosperity sind. Das ist also alles so Memberships, sind Members einer US Non-Profit Foundation, der Cello Foundation. Und C-Labs speziell einfach auf Basis der Expertise, ja, dass dieses ursprüngliche System natürlich da viel des ursprünglichen Codes geschrieben hat, ist da so als quasi strategischer Entwicklungspartner involviert. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Unternehmen, die auch direkt dazu beitragen. Ja. Zum Beispiel hier in Berlin gibt es auch Kiko zum Beispiel, ist eine andere Firma, die auch dann über Grants zum Beispiel und längerfristige Engagements mit der Foundation dann zu der Weiterentwicklung der Plattform beiträgt. Aber das Gute ist, jeder, auch wenn du jetzt mal Lust hast, in deiner Freizeit wieder ein bisschen zu coden, kannst du zum Beispiel eine Änderung vorschlagen und dann könnte es akzeptiert werden, und da alles offen ist, ja, ist es wirklich für jeden zugänglich. Und das ist natürlich jetzt vielleicht in deinem Fall weniger relevant, aber stell dir vor, du bist jemand, der in Afrika ein Produkt baut, weiß nicht, eine Saving Circle Anwendung und sagt, Mensch, das wäre echt super, wenn ich hier so dieses eine Feature hätte, und dann aber auch in der Lage ist, dieses Feature selbst zu bauen und vorzuschlagen und dann für die Community zu sagen, ah ja, das macht total Sinn auch für uns und das zu akzeptieren. Wir haben zum Beispiel auch einen Vorschlag neulich gehabt, wo eine Validator-Firma, die sich auf Lateinamerika spezialisiert, gesagt hat, hey, wir würden gerne eine Stablecoin sehen, die an den brasilianischen Real gepackt ist. Und dann ist es ein Proposal, das dann auch diskutiert wird. Und das in gewisser Weise, ja, ist es ganz cool, weil C-Labs ist wirklich nur einer von vielen Unternehmen, die zu Cello beitragen und damit auch nicht jetzt wirklich kritisch für den Erfolg der Plattform. In gewisser Weise natürlich auf Basis der Erfahrung mit der Plattform haben wir da noch doch schon irgendwie eine besondere Rolle, weil wir natürlich auch vielen anderen neueren Unternehmen helfen, um dann da erstmal loszulegen und uns damit vertraut zu machen.
Ich habe ja gerade schon kurz angesprochen, also Reid Hoffman, Jack Dorsey, Casey Neistat wiederum witzigerweise ja auch, sind ja bei euch dann auch bei C-Labs investiert. Wenn C-Labs jetzt eigentlich eher so ein Teil des Puzzles ist am Ende des Tages, was ist deren Intention? Ist das dann auch so dieser Social-Gedanke, dass sie gesagt haben, okay, wir glauben einfach darin, dass das Währungssystem überarbeitet werden muss und deswegen investieren wir jetzt? Oder gibt es da auch irgendwo einen Business-Gedanken in gewisser Weise? Kann diese Firma verkauft werden oder wo geht's da dann mit? Also was ist dann das jetzt? Ihr seid ja jetzt live. Was ist jetzt das Ziel von Celo dann noch?
Nee, gute Frage. Und das ist auch, ich glaube, wenn man jetzt über diese Fundraises liest, ist das oft auch dann vielleicht in der Presse nicht 100% korrekt dargestellt. Also es sind keine so traditionellen so Finanzierungsrunden, die du jetzt für ein SaaS-Business sehen würdest, sondern die Leute haben alle, genau wie du, jetzt am offenen Markt Celo-Token gekauft, ja, und haben dadurch, ja, haben dadurch natürlich einen Anteil an der Plattform, können Governance teilnehmen, können Staking teilnehmen, und ja, ich glaube, was jetzt alle verbindet, ja, und es ist natürlich gut, Reed, Jack haben beide natürlich auch einen starken Payments, logischerweise Fokus im Hintergrund, der Venmo-Gründer Cortina ist auch mit dabei, also ich glaube, viele, die jetzt gesehen haben oder selbst die Schwachpunkte von den internationalen Zahlungssystemen oder Payment-Services gesehen haben und auch auf der anderen Seite vielleicht jetzt sich mit Blockchain beschäftigen und auch sehen, wo wir heute sind in dem Bereich und dann den Celo-Pitch hören, haben gemerkt, okay, ja, Celo ist wirklich stark fokussiert auf diese Finanzanwendung und das ist eigentlich, also bis heute, selbst 3 Jahre später nach Start, ist das immer noch, ja, würde ich sagen, relativ neu und unique, ja, also es gibt auch zu deinem Beispiel des Tokens, ja, es gibt natürlich, gibt es tausende von Tokens und viele haben wirklich nur einen Nutzen und das ist Spekulation. Währenddessen bei Celo ist halt wirklich ein Modell dahinter, was ökonomisch fundiert ist und ich glaube, dadurch auch viel längerfristig ausgelegt ist. Und ich glaube, wenn man das den Leuten mit hinsetzt und denen das erklärt, dann ist das eine Sache, die sehr spannend ist, weil das natürlich auch jetzt nicht wie vielleicht ein normales Investment in eine Firma eine begrenzte Laufzeit hat, ja, zu einem IPO oder zu einem Exit, sondern wirklich eine Sache ist, die viel längerfristig aufgesetzt ist. Also ich persönlich zum Beispiel auch jetzt mit Loku damals, klar, hat man immer überlegt, okay, was ist die nächste Finanzierungsrunde oder ist da vielleicht was M&A oder sowas am Horizont. Währenddessen hier ist es wirklich so, ich weiß, dass ich an Celo wahrscheinlich noch in 20, 30, 40 Jahren in irgendeiner Form arbeiten werde, weil es gibt kein Exit-Szenario, sondern es ist diese Infrastruktur, die am Ende des Tages, ich hoffe, ja, allen Finanzdienstleistungen unterlegt sein wird und kann mir gut vorstellen, dass das nächste Stripe oder Square auf Celo bauen und dass ja, in 20, 30 Jahren auch viele Zentralbankwährungen zum Beispiel auf Celo-Infrastruktur beruhen. Und das ist eine Sache, die natürlich einen viel längeren Zeithorizont hat, aber dadurch auch, ich glaube, Leute anzieht, die einen Appetit haben, längerfristig zu denken.
Ja, ich habe noch 2 Fragen zu dem Thema. Einmal ist ja Facebook mit Libra und dieser ganzen Gesellschaft ja auch im Prinzip mehr oder weniger Wettbewerber. Da hat man jetzt so ein bisschen das Gefühl, jedenfalls aus der Presse, dass das irgendwie so wieder so, als würde irgendwie so gestoppt, weil es Facebook ist irgendwie, auch wenn sie immer gesagt haben, nein, das ist nicht Facebook, das ist selbstständig und das hat nichts mit uns zu tun so richtig. Seht ihr die noch als, also ist das so der Hauptwettbewerber eigentlich in gewisser Weise oder sagt man eigentlich, ist gar nicht Wettbewerb, sondern wir wollen das Gleiche und am Ende des Tages ist das gut? Oder wie ist deine Sicht darauf?
Ja, also das ist eine gute Frage. Libra also hat natürlich auch zum Ziel, globale Zahlungen und diese Finanzleistungen einfacher zu machen und hat natürlich auf Basis der Verbreitung von Facebook-Services eine richtig gute Chance, das im großen Stil zu machen. Ich glaube, es wäre jetzt falsch, die abzuschreiben. Ich glaube, die sind weiterhin stark im Rennen und werden schon auch was, glaube ich, launchen, was gut funktionieren wird. Fundamental ist es, glaube ich, ein ganz anderer Ansatz. Ja, also es wird, wir werden auch oft dann verglichen, aha, okay, Facebook oder Libra ist so, oder ja, Celo ist so die offene Alternative zu Libra. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut, ja, weil wir haben einfach am Ende des Tages einen Ansatz, der inklusiver ist, der wirklich sagt, okay, wir glauben, dass wenn man offen ist und wenn man allen, sage ich mal, die Chance gibt, daran teilzunehmen, dieses System zu bauen, wird es erfolgreicher als mehr so ein Closed System. Hat das Internet ja irgendwie auch gezeigt, ne, dass so ein Walled Garden am Ende des Tages nicht längerfristig da mithalten kann. Und ich glaube, hier ist es auch so ein bisschen der Ansatz. Ja, es gibt bestimmt in 20, 30 Jahren, wenn wir wieder darauf zurückkommen, gibt es dann andere, die in der Seller-Community das Wort und die Richtung angeben. Und das ist auch wahrscheinlich richtig, weil zu dem Zeitpunkt die wahrscheinlich wissen, was für die Produkte, die dort existieren, was die besten Entscheidungen sind. Währenddessen in einem Setup, wo du halt nur eine begrenzte Anzahl von Leuten hast, der das natürlich viel schwieriger ist, diese längerfristige Perspektive zu nehmen. Ja, aus dem Gesichtspunkt denke ich, das wird spannend bleiben. Ich sehe es nicht unbedingt als Konkurrenz, sondern einfach als irgendwo auch eine gute Sache für die Kryptoindustrie, weil einfach dadurch viel mehr Leute in den Bereich kommen, die einfach sagen, okay, jetzt habe ich es mal probiert, okay, eigentlich Krypto nicht so gefährlich, wie ich mir das vorgestellt habe, das ist vielleicht auch sogar ganz gut, aber was gibt's denn hier noch? Ja, und die dann dadurch auch auf Bitcoin oder auf Celo stoßen, und von daher ist es, glaube ich, am Ende des Tages ein Win-Win für alle.
Ja, letzte Frage zu dem Thema noch ganz kurz. Wahrscheinlich ist es nicht so einfach zu beantworten, aber es gibt diesen Podcast, die Crypto Queen, hast du ja bestimmt auch gehört, über OneCoin. Das war ja so ein Scam. Also weiß man bis heute nicht, ob Scam ist oder nicht, aber jedenfalls nach Hören des Podcasts kann ich sehr empfehlen, hat man das Gefühl, es ist ein Scam. Und da ging es ja auch viel darum, in Afrika, in Südamerika, in diese Märkte zu gehen. Und die Leute haben da in so Pyramidensystemen irgendwie dann irgendwelche Coins gekauft, die aber gar keine Coins waren oder keine Tokens, sondern einfach nur irgendwas Virtuelles, was aber dann nirgendwo gekauft oder verkauft werden konnte wieder. Wenn ihr jetzt genau in diese Märkte geht, ich glaube, ich habe verstanden, ihr arbeitet dann eher mit den Hilfsorganisationen vielleicht und den Weltbanken und so weiter zusammen und geht eher über den Weg. Aber trotzdem, das muss ja irgendwie adaptiert werden. Wie glaubst du, also ist das schon verbrannte Erde in ganz vielen Bereichen, oder glaubst du, das wird eigentlich relativ easy? Weil eine Sache ist ja, das zu bauen, aber die Adaption ist ja schon auch, es muss ja in der Masse auch angenommen werden, damit es funktioniert.
Ja, das ist ein eigentlich eine interessante Frage, weil also wir werden auch viel oft so in den humanitären Bereich so eingeordnet, aber der Grund, warum wir da angefangen haben, auch mit unserem Research, ist einfach, um zu sagen, pass auf, wenn wir wirklich eine Lösung wollen, die für alle die richtige Lösung ist, dann muss man dort anfangen, wo es eigentlich bisher die wenigste Infrastruktur gibt oder wo es die größten Lücken gibt in Bezug auf was eigentlich nötig ist. Am anderen Ende des Spektrums, ja, wenn ich jetzt sage, okay, was sind so Sachen, die vielleicht auch sogar für den so Derivate, ja, institutionelle Investoren, ja, wird Celo jemals dafür die richtige Plattform sein? Will ich jetzt nicht Nein sagen, ist nicht unbedingt der anfängliche Fokus, weil ich glaube, wenn man erstmal ein System hat, was weitläufig adoptiert ist, dann entsteht dadurch einfach genug von dem Ökosystem, um da solche Use Cases auch zu ermöglichen. Aber ich glaube, der Punkt ist, dort anzufangen, wo man wirklich denkt, dass es den größten Nachholbedarf gibt. Ne? Und du hast vollkommen recht, so diese Scams, die in dem Bereich mit jeder neuen Technologie natürlich immer auftreten, sind sicherlich die Sache, die so auch für uns eine Hürde sind, weil wir einfach viel mehr in Education investieren müssen, um den Leuten zu erklären, okay, hier ist wie Celo klappt, ja, hier ist, warum das halt nicht zum Beispiel ein Scam ist, sondern hier ist, wo ihr alles transparent sehen könnt, hier ist, worauf man aufpassen muss, ja, und ich glaube, am Ende des Tages, die Technologie ist eine Seite, aber die Education, die da Hand in Hand gehen muss, ist eigentlich fast noch viel wichtiger als die Technologie selbst. Und das ist auch für uns ein großer Fokus, und deshalb haben wir auch von früh an in diese Community investiert, deswegen gibt es die Alliance, deswegen gibt es quasi den Fokus zu sagen, okay, wir wollen in all diesen Märkten mit Organisationen arbeiten, die bereits ein starkes Netzwerk on the ground haben, um das zu ermöglichen, um halt zu vermeiden, dass dann auch selbst mit Celo könnte jemand sagen, hier, ich habe eine Celo-App, probier die mal, aber am Ende des Tages ist es gar keine Celo-App, sondern es ist einfach nur was, um jemandem Geld zu stehlen. Ne? Also da muss man natürlich immer darauf vorbereitet sein und nicht zu blauäugig reingehen.
Ja,
Eine Sache.
Eine
Sache vielleicht noch dazu, wenn du gucken willst, willst du zum Beispiel auch mal, wie momentan so das Produktdenken ist. Es gibt, kannst du zu valoraapp.com gehen. Das ist also, Valora ist die Payments-App, die dann auch das C-Labs-Team zum Beispiel jetzt launcht. Basiert komplett auf der Open-Source Celo Wallet. Wenn du dir das anschaust, sagst du auch so, okay, jetzt, ja, das sieht nicht anders aus als ein Cash-App oder Venmo. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt, dass man jetzt, wenn man jetzt sich darauf fokussiert, eine Lösung zu bauen, die zum Beispiel nur für humanitäre Zwecke wäre, ist man, glaube ich, schnell so ein bisschen in der Sackgasse, weil keinem ist geholfen, wenn das nur dann auch im humanitären Bereich klappt, sondern man muss wirklich einerseits natürlich den Designhut aufhaben, zu sagen, okay, das muss für alle klappen, aber andererseits, um das zu erreichen, muss man sich auch die Eckpfeiler angucken, wenn das Sinn macht. Weiß nicht.
Ja. Ein anderes Bild ist vielleicht, dass man am Ende muss man irgendein Produkt haben, was die Leute verstehen. Man muss denen gar nicht erzählen, das ist Krypto vielleicht, sondern das ist halt einfach wie, weiß ich, hier ist der US-Dollar, nicht, hier ist die App, damit machst du das jetzt. Ohne jetzt das, weil wir, also die meisten Menschen verstehen wahrscheinlich auch nicht, wie Reserven funktionieren und dass irgendwo Goldbarren in irgendwelchen Kellern gelagert werden bei irgendwelchen Banken. Das versteht ja auch, oder verstehen auch nur ganz wenige Leute. Also ich verstehe es nicht hundertprozentig. Und wahrscheinlich ist das dann auch der Weg, um das Produkt eigentlich in den Markt zu bringen. Ne? In meinem Podcast geht es ja vor allem auch diesen Vergleich USA. Deswegen noch eine Frage, wenn du noch 3 Minuten hast. Ich weiß, wir sind schon gleich gut an der Zeit. Aber du bist ja jetzt auch in Berlin und baust jetzt da ein großes Office auf. Und da fragt man sich so ein bisschen, gerade jetzt in Covid-Zeiten, braucht man überhaupt noch ein Büro in San Francisco? Ne? Weil du hast ja damals am MIT auch gegründet, bist dann hier ins Valley gekommen. Wahrscheinlich war das ja auch einer der Gründe, dass Investoren gesagt haben, hey, ihr müsst auf jeden Fall hier sein und das ist jetzt der Ort, wo man sein muss. Glaubst du, das ist jetzt, das ändert sich jetzt? Also ihr habt ja schon länger das Büro in Berlin, aber glaubst du, das verändert sich jetzt damit?
Ja, Berlin, ich bin großer Fan von Berlin. Ich glaube, auch gerade jetzt in unserem Bereich gibt es da ein richtig starkes Ökosystem. Und die Sache, die, glaube ich, die Silicon Valley so speziell macht, ist wirklich diese Magie, dass wenn du jetzt jemanden triffst, der vielleicht nur eine Idee hat, du dir nicht hundertprozentig sicher sein kannst, dass dieser Mann oder diese Frau, die dir gegenüber sitzt, das nächste richtig große Unternehmen bauen könnte. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Magie, dass du dass man nicht jetzt so auch da in ein Meeting geht und sagt, ja gut, jetzt ist hier jemand, der hat hier eine Idee, ja, was kann das schon sein? Ja, das wird bestimmt nichts, weil ja, der hat so keine Benutzer, keine Zahlen, ja, es ist, was soll das hier, ne? Und ich glaube, so dieses Gefühl, dass, hey, man weiß einfach nicht, was hier passieren kann, das macht das, glaube ich, so speziell, weil sitzt jemand gegenüber und sagst, okay, wenn das kann vielleicht das nächste große Ding sein, und damit hast du einfach eine viel größere Offenheit zu neuen Ideen. Und das sehe ich, dass sich das in Berlin auch ändert jetzt. Also ich gerade, wenn ich das vergleiche, so vor 10 Jahren, ich habe damals, oder Quatsch, mittlerweile schon 15, 16 Jahre her, auch mal in so einem Startup in Berlin für den Sommer gearbeitet. Hat sich wirklich sehr viel getan, weil ich glaube, in Deutschland hast du eigentlich immer schon mehr so dieses, die erste Frage ist, okay, was sind so deine Metrics, ja? Und ich glaube, das ändert sich so ein bisschen jetzt, weil man, glaube ich, auch in Deutschland mittlerweile dann auch Erfolge lokal sieht, die diese Norm vielleicht durchbrechen, aber halt noch nicht so stark wie im Valley. Und ich glaube, wenn dieses Denken sich noch weiter, wenn das noch weiter sich ändert, dass man wirklich sagt, okay, ja, egal, wem du gegenüber sitzt, nimm ihn wahr und nimm das mal einfach nur auf für 10 Minuten und gib jemandem eine Chance, dann hast du, glaube ich, auch ein bisschen mehr von dieser Silicon Valley Magie. Und ich glaube, selbst ist es auch so, dass man natürlich dann, man eine Weile dort gelebt hat, hat man Geschichten, ach Mensch, habe ich den oder die da mal getroffen und habe gedacht, das wird nichts und jetzt ist es dieser große Erfolg. Ja, wir hatten damals bei Loku ein Early Employee, der hätte anstatt von Loku Employee Number, weiß nicht, 7 oder 8 bei WhatsApp sein können, vor dem massiven Exit zu Facebook. Ja, und du bist also dem Erfolg so nahe, dass du eigentlich immer auch eigentlich in jede Situation mit so ein bisschen mehr Offenheit reingehst. Und ich glaube, am Ende des Tages, das ist so eine Sache, die ich auch dann, glaube ich, wenn ich jetzt in Berlin neue Leute treffe, versuche mitzubringen, so diese Lässigkeit vielleicht so ein bisschen, um zu sagen, hey, wer weiß, ja, das könnte hier das nächste große Ding sein. Und gut, dann gibt es natürlich noch andere institutionelle so Gründe, ja, mehr Startkapital, mehr Angel-Investoren und bla bla bla. Aber ich glaube, so einfach so ein bisschen von dieser Magie kann durch ein bisschen mehr Gelassenheit und Offenheit und sich selbst ein bisschen weniger ernst nehmen, ganz, ganz, ganz gut ankommen. Also eigentlich meine Lieblingsinvestoren in Europa sind eigentlich Leute, die jetzt nicht unbedingt so so Silicon Valley sein wollen, sondern sich einfach nicht ernst nehmen. Sie einfach auch mal sagen, hey, weißt du was, René? Habe ich keine Ahnung, ja, oder pff, weiß ich nicht, ja, erzähl doch mal, ne? Während ich glaube, viele Leute einfach auch noch, da auch gibt es natürlich im Valley auch viele, aber einfach zu sehr da ansonsten bedacht sind, ihren Brand zu bauen und ja, wenn ich nicht irgendwie 10-mal erst mit einem, verhandelt haben, eine halbe Stunde Meeting aufzusetzen. Ne? Das kennt, glaube ich, jeder Entrepreneur. Ja, da muss man, da hat man einfach, glaube ich, noch ein bisschen Nachholbedarf hier in Deutschland.
Ja, ja. Super. René, vielen, vielen Dank. Was für eine Reise, was für ein Einfluss du jetzt auch irgendwie nimmst dadurch, ne? Weil, also viele Unternehmer, wie du schon sagst, machen erstmal so, okay, wir bauen jetzt hier was und wir wollen irgendwie einen Exit und so und sich jetzt dazu irgendwie so zu dedicaten. Ich finde, das ist aber wiederum auch voll Silicon Valley, so die, gerade so Gründer der zweiten, dritten Stufe, die dann sagen, okay, jetzt will ich aber was machen, was wirklich was bringt und was die Menschheit weiterbringt und da sehe ich dich ganz vorne mit dabei. Insofern vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und bis hoffentlich bald, wenn du mal wieder in San Francisco bist.
Super, mach's gut, danke dir.
Mach's gut, danke dir, ciao. Das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Wer mehr solcher Stories wie die hier mit René Reinsberg hören möchte, sollte sich diesen Podcast direkt mal abonnieren. Natürlich freue ich mich auch immer über eine Bewertung oder noch mehr, wenn du einfach jemanden von diesem Podcast erzählst. Mein Name ist Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Alle 2 Wochen neu, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von Lukas Wenske, Grafik und Design von Mats Brinkhaus und Editorial Support von Lisa Schmidt. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.